Umweltkonzentrat.
Herzlich willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat hier auf Radio Lore 90,2, euer Lieblingssender. Ja, mein Name ist Aldo Segler, ich werde euch durch die Sendung führen bis 19 Uhr. Heute an meiner Seite ist die... Oh, ich muss dein Mikro machen, ne?
Wäre gut.
Ja, okay.
Jetzt leuchtet's.
Du bist also, Juliane, ne?
Ja.
Schneiden wir nachher raus. Okay, ja, wir haben heute eine vielfältige Sendung vorbereitet. Wir haben einen Studiogast heute am Start und wir haben ein weiteres großes Thema. Da geht es um den Abgasskandal. Den wollen wir ein bisschen aufarbeiten. Zum Studiogast, Juliane, kannst du, glaube ich, mehr sagen. Worum geht es da inhaltlich?
Es geht um die Frage, was hat die Biotonne mit der Nitratbelastung von Trinkwasser zu tun?
Okay, gut, da bin ich gespannt. Kann ich mir jetzt noch nicht so viel drunter vorstellen. Ja, und dann haben wir natürlich noch die Rubriken Umweltnachrichten und einige Veranstaltungstipps für euch. Und natürlich wie immer auch gute Musik. Ja, deswegen jetzt erstmal Musik und bis später.
Jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Nochmal die Titelfrage, was hat die Biotonne mit der Nitratbelastung des Trinkwassers zu tun? Zu der Frage haben wir einen Studiogast, der sich jetzt vorstellt.
Ja, hallo und schönen guten Abend. Mein Name ist Claudia Schulz. Ich bin von Bündnis 90 Die Grünen, Mecklenburg-Vorpommern, heute hier. Ich habe Landwirtschaft studiert, befasse mich mit dem Thema Landwirtschaft und Umweltschutz und ja, bin deshalb heute hier.
Genau, also das Thema Landwirtschaft, Umweltschutz, was das miteinander zu tun hat, werden wir heute anhand der Biotonne ein bisschen erläutern. Ihr habt nämlich, also weswegen ich auf das Thema gekommen bin, ist ja, weil ihr eine Grüntour gemacht habt, was ihr öfter macht, und vor 2 Wochen zum Kompostwerk in Fakentin.
Ja, wir waren vor 2 Wochen, schon ein bisschen länger her, am 1. Juni waren wir beim Kompostwerk in Fakentin. Wir wollten einfach mal schauen, was passiert mit unserem Müll hier in Rostock. Was passiert mit dem Inhalt der Biotonne, was passiert mit dem Grünschnitt, den wir alle fleißig sammeln und abliefern. Und in Fakentin wird nämlich dieser Grünschnitt und die Biotonne oder der Inhalt der Biotonne verarbeitet zu Humus. Und diesen Humus kann man dort auch kaufen, erwerben, privat wieder für den Garten nehmen. Die erzeugen dort 2 Sorten von Humus. Und zwar hatte ich ja gerade gesagt, es gibt einmal die Biotonne. Die Dinge, die dort reinkommen, sind oft sehr nährstoffreich. Das heißt, da entsteht dann auch ein nährstoffreicher Kompost, der ausschließlich an die Landwirtschaft geht und an die Landschaftspflege. Weil das Problem ist einfach, in diesem Kompost sind noch Plastikschnipsel von den Tüten zu finden, die die Leute mit in die Tonne werfen.
Was man nicht soll.
Was man nicht soll. Und die lassen sich halt einfach in dem Kompostwerk nicht restlich entfernen. Also das ist noch ein Riesenproblem, dass sich das nicht wirklich restlos entfernen lässt. Und dann gibt es den Grünschnittkompost. Also wenn wir einen Rasen mähen oder unsere Hecke schneiden, dann landet das auch dort. Und der ist nicht ganz so nährstoffreich, aber dafür plastikfrei. Und der ist auch für Privatkunden erwerbbar käuflich dort. Das heißt, der Kompost von vor Ort, von hier.
Und das ganz billig.
Und das ziemlich preiswert, ja. Wenn man das so vergleicht mit den Erden, die man sonst so kaufen kann und ist
da
halt hier aus der Region.
Man nicht einen Kubikmeter für 13 Euro. Im Baumarkt wahrscheinlich. Genau, und muss man Angst haben mit Keimbelastung, wenn man von da was holt?
Das muss man nicht. Und zwar ist das so, wie mit dem Kompost zu Hause, muss man sich das vorstellen. Der wird erhitzt, der erhitzt sich hoch auf 70 Grad. Da werden alle Keime, also auch höher noch in der Rotte, durch die Verrottung erhitzt sich das Ganze und da werden die Keime abgetötet. Das heißt, das ist wirklich, da braucht man keine Angst haben. Da ist dann nichts mehr drin, sondern nur noch der pure Humus, die organische Substanz, die dann hilft, den Boden zu verbessern.
Genau, und die Hauptabnehmer sind also Landwirte, die den Humus, also den Kompost zu Humus auf ihrem Acker machen. Und die haben auch, die haben dann halt kein Problem mit den Plastikschnipseln. Es sind natürlich keine Biobauern wahrscheinlich, die das nicht dürften. Aber immerhin konventionelle Bauern würden es tun, um ihren Humusgehalt zu verbessern. Und da sind auch nicht irgendwelche Schwermetalle oder sonstige verbotene Stoffe drin.
Das wird regelmäßig untersucht, also auch die Schadstoffbelastung wird untersucht, sodass man da sicher sein kann, dass da keine Belastungen drin sind.
Also ist wirklich ein guter Dünger für konventionelle Landwirte. Okay, jetzt kommen wir von diesem von dieser guten Nachricht eigentlich. Also wer sich immer gefragt hat, ist es sinnvoll, dass ich was in die Biotonne tue, weiß jetzt, ja, das ist total sinnvoll. Ach, apropos, ihr könnt noch viel mehr in die Biotonne tun, habe ich mal geguckt. Bevor es die Trennung zwischen Restmüll und Biomüll gab, war ungefähr ein Drittel dieser Mischtonne eigentlich Biomüll. Und heute, wo es die Trennung gibt, wird aber immer noch nicht ein Drittel Biomüll quasi gesondert gesammelt. Im Bundesländervergleich ist Mecklenburg-Vorpommern da auch richtig weit hinten dran. Von 230 Kilo Restmüll, da stehen nur 21 Kilo Biomüll gegenüber, was ja also noch mindestens 100 Kilo Luft nach oben hat. Nee, knapp 100 Kilo. Also sammelt ruhig noch fleißiger den Biomüll. Da freuen sich dann die Landwirte hier in der Gegend. Zumindest jetzt noch, denn jetzt kommt ein kleines Problem dazu, das bei der Grüntour entdeckt wurde, von euch sozusagen.
Ja, und zwar haben uns dort die Betreiber der Anlage darauf hingewiesen, dass ja demnächst die Düngeverordnung, die Novellierung der Düngeverordnung ansteht. Und die Novellierung.
Also das genauer machen wir, glaube ich, nach der nächsten Musik. Wir sagen nur schon mal, es hat was mit der Düngeverordnung zu tun. Und es steht auf der Kippe, ob die Landwirte. Wir haben jetzt schon ziemlich lange geredet, oder? Wir machen kurz Musik. Also eigentlich wollen die Landwirte gerne den Kompost haben und das ist sehr gut für den Boden. Das haben wir noch gar nicht ausgeführt, was Kompost Gutes für den Boden tut. Das können wir vielleicht kurz vor der Musik nochmal tun.
Ja, also Kompost gut für den Boden, das kennt jeder Gärtner. Ne? Kompost im Boden erhöht den Humusgehalt im Boden, verbessert die Bodenstruktur. Das heißt, der Boden kann besser das Wasser speichern, das rauscht nicht durch. Der kann besser Aufnahmefähigkeit für Luft, das hilft dann wieder den Pflanzen besser zu wachsen. Die Nährstoffe werden langsam an den Boden abgegeben und verfügbar für die Pflanzen. Und das Bodenleben hat natürlich ordentlich was zu fressen. Das heißt, Kompost heißt Humus für den Boden, heißt Nährstoffe,
heißt
ordentliches Wachstum und viele Regenwürmer.
Das heißt immer, Regenwürmer sind quasi das beste Merkmal. Wenn man viele Regenwürmer hat, hat man einen guten Boden. Ungefähr.
Kann man so sehen, ja. Aber es gibt nicht nur die Regenwürmer. Es sind ja mal die Tierchen, die man sieht als allererstes. Aber wenn man mal so eine Handvoll Boden hat, dann sind da tausende Lebewesen drin und viele so klein, dass man sie gar nicht sieht. Und gerade die brauchen den Humus. Und helfen uns aus dem organischen Material, aus den Pflanzenresten, den Humus auch zu machen.
Okay, also Fazit unserer ersten Gesprächsteils: Humus ist toll. Tut euren Müll in die Biotonne, damit Humus draus wird, der dann auf den Acker kommt. Und gleich kommen wir zu einem kleinen Problem, warum dieses ganze tolle Kreislaufsystem in Gefahr ist. Das Gespräch zum Thema Biotonne und Nitratbelastung von Trinkwasser geht weiter. Und jetzt kommt es zum Thema Nitratbelastung von Trinkwasser. Also die Frage war ja, wieso ist die Kompostausbringung auf Äckern vielleicht in Gefahr? Da müssen wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, überhaupt zur Düngung auf konventionellen Äckern. Oder nein, eigentlich auf allen Äckern. Genau.
Düngung auf allen Äckern, Düngung überhaupt. Und zwar soll die Düngeverordnung novelliert werden, das heißt überarbeitet werden. Und ja, die Düngeverordnung, was ist das eigentlich? Das ist eine Verordnung auf Bundesebene, die verfolgt eben das Ziel, dass durch einen schonenden Einsatz von Düngemitteln und eine Verminderung von Nährstoffverlusten langfristig die Nährstoffeinträge in die Gewässer und auch in andere Ökosysteme verringert werden sollen. Und die Düngeverordnung ist im Prinzip sowas wie die deutsche Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie. Das heißt, um Nitrateinträge zu verringern. Also im Prinzip eine richtig wichtige und gute Sache. Im Moment ist es so, dass die Düngeverordnung nicht richtig wirkt. Das heißt, ja, die Nitratbelastungen steigen. Die Minderungsziele, die die EU vorgibt, werden nicht erreicht. Und deshalb muss die novelliert werden. Prinzipiell eine richtige und gute Sache.
Also das heißt, die Bauern machen zu viel Stickstoff. Also Stickstoff ist ja der Nitratspender sozusagen. Also daraus wird Nitrat. Und das brauchen die Pflanzen. In sehr großen Mengen eigentlich, also im Vergleich zu anderen Nährstoffen, brauchen sie sehr viel Stickstoff. Es ist schon gut, wenn man viel Stickstoff in den Acker tut, damit es wächst, aber wenn man zu viel drauf tut, geht der in die Gewässer.
Ja, wir haben halt einen Nitratüberschuss hier in Deutschland, auch in anderen Ländern. Das heißt, die Landwirtschaft düngt zu viel, vor allen Dingen mit leichtlöslichen Düngern, wie eben Kunstdüngern, Stickstoffkunstdüngern oder auch Gülle. Und dieses Nitrat landet dann halt im Wasser, auch im Grundwasser. Grundwasser ist häufig stark mit Nitrat belastet durch diese Dünger, so dass in Deutschland rund 50% aller Grundwassermessstellen erhöhte Nitratkonzentrationen haben und 15% sogar den geltenden Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter nicht einhalten. In Mecklenburg-Vorpommern sieht das ähnlich schlecht aus. Da steigt auch die Nitratbelastung seit 2007. waren 17% der Grundwasserkörper stark belastet in Mecklenburg-Vorpommern und heute sind schon 18%. Also steigende Tendenz. Krass. Nicht wie immer gesagt wird, Nitratbelastung sinkt. Das Ganze ist nur ein Altlastenproblem, wird ja immer auf die Düngung aus DDR-Zeiten geschoben, aber das ist durchaus ein aktuelles Problem, wo wir was tun müssen.
Wieso wird denn jetzt so viel gedüngt? Der ist doch nicht billiger geworden, der mineralische, also der Kunstdünger ist auf jeden Fall nicht billiger geworden. Der ist ja schließlich aus Erdgas hergestellt, was auch nicht billiger geworden sein kann, oder doch?
Ja, also der Dünger ist nicht billiger geworden, aber es ist halt einfach eine ganze Menge da, viel da aus den Tierhaltungslagen hier in Mecklenburg-Vorpommern. Die Gülle ist ganz viel da. Und was den Mineraldünger angeht, so haushalten die Landwirte da schon und düngen oft nach Bedarf. Aber es wird einfach zu viel gedüngt. Es ist halt vieles auf maximalen Ertrag ausgerichtet und eben nicht auf die Umweltwirkung. Und das kostet auch richtig Geld, ne? Das kostet nicht nur Geld, weil wir unser Trinkwasser wieder aufbereiten müssen, teuer verdünnen müssen oder das Nitrat rausholen müssen. Das kostet nicht nur die Verbraucher Geld übers Trinkwasser, sondern es kostet auch Geld, weil jetzt Deutschland ein sogenanntes Vertragsverletzungsverfahren droht. Denn sie haben die Nitratrichtlinie nicht richtig umgesetzt. Und wenn jetzt Deutschland keine Verbesserungen bringt, dann drohen hohe Strafzahlungen und die zahlen wir dann wieder als Steuerzahler.
An die EU, die das Ganze überwacht.
Okay. An die EU, ja. Und ja, da muss halt was getan werden. Prinzipiell also richtig. Wir müssen die Düngeverordnung überarbeiten, um vom Nitratproblem runterzukommen. Das wird auch gemacht. Es gibt jetzt eine Begrenzung zum Beispiel für Stickstoffdüngung tierischer Herkunft von 170 Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr werden dann noch erlaubt sein. Das ist schon mal weniger als vorher, auch wenn wir Grünen sagen, das ist noch nicht ausreichend, um halt eine vernünftige Reduzierung herbeizuführen, aber es ist ein erster Schritt. Und erstmals werden auch die pflanzlichen Dünger wie Gärreste und zum Beispiel Kompost mit einbezogen in die Bilanz. Und ja, da kommen wir unserem
da
Problem
kommt das
näher.
Problem, ja, genau. Kompost hat ja sozusagen eine Eigenart gegenüber Gülle, was ja ein leicht löslicher Dünger wäre. Also Gülle, kann man sagen, das beinhaltet so und so viel Kilogramm Stickstoff pro Kubikmeter oder so und das ist dann in dem Jahr auch verfügbar. Und bei Kompost ist es anders.
Ja, Gülle ist relativ leicht verfügbar und Kompost, da ist es halt so, das ist ganz anders als andere Dünger, sondern Kompost ist eher zu betrachten im Betrieb auf die Humuswirkung, aber weniger auf die Düngewirkung, weil eben nur 10% des Stickstoffs, der in dem Humus ist, pflanzenverfügbar ist. Der andere Anteil, also 90% des Stickstoffs, sind festgelegt in den Pflanzen und die verrotten über Jahre erst und werden dann nach und nach freigegeben. Das heißt, der Stickstoff, der da drin ist, der ist gar nicht pflanzenverfügbar und kann gar nicht zum großen Teil für die Düngung verwendet werden. Er wird aber komplett angerechnet mit dem Entwurf dieser neuen Düngeverordnung. Und ja, komplette Anrechnung der Düngermengen, aber nicht komplette Verfügbarkeit, heißt ein Verlust für die Landwirte. Sie können nicht mehr entsprechend düngen. Ja. Und da ist fraglich, ob denn der Kompost noch so gefragt sein wird, wenn denn diese Berechnungen weiter gelten mit der neuen Düngeverordnung.
Ja, das heißt, also eigentlich müsste der Landwirt angenommen 100 Kilo auf den Acker tun, damit er über die nächsten 5 Jahre genug Stickstoff hat. Aber es wird berechnet, hey, das ist ja so viel, da hast du im ersten Jahr schon viel zu viel, deswegen darf er gar nicht so viel drauf tun. Und wenn er dann also nach den Vorgaben entsprechend den Kompost drauf tut, ist es lange nicht genug für dieses eine Jahr, was die Pflanzen eigentlich brauchen.
So. Ja, so kann man das sehen, genau. Die Pflanzen eigentlich brauchen. Das heißt, ist die Gefahr, dass der Kompost jetzt nicht mehr
abgenommen wird
von den Landwirten oder von den Gärtnereien und oder von der Landschaftspflege und dann halt eben wieder ja, die Kompostwerke nichts verdienen. Und die Frage ist, landet dann der Kompost wieder in der schwarzen Tonne? Landet der wieder auf der Müllbergen, in der Müllverbrennung?
Also wird die Biotonne wieder abgeschafft sozusagen, wenn die Landwirte den Kompost nicht mehr nehmen können, ist die Frage.
Ja, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Also es gibt Bestrebungen jetzt, auch von den Ökoanbauverbänden, wo ja der Kompost auch wesentliche Rolle spielt bei der Düngung. Bestrebungen von zum Beispiel dem Verband der Humus- und Erdenwirtschaft und der Bundesgütergemeinschaft Kompost, dem halt entgegenzuwirken und bei diesem Entwurf der Düngeverordnung noch was zu tun. Und zu sagen, wir wollen da eine andere Regelung und zwar die Regelung, dass halt die Nährstoffverfügbarkeit also die Verfügbarkeit von dem Stickstoff in dem Kompost mit angerechnet wird, sodass das eine vernünftige Rechnung wird, die der Umwelt gut tut, aber auch dann den Landwirten gut tut.
Also eigentlich eine einfache Lösung. Die Frage ist nur, ob die Abgeordneten, die das am Ende entscheiden, auch verstehen und das einarbeiten, sozusagen. Also im Moment ist es einfach in der Beschlussvorlage gar nicht beachtet worden.
Ja, also das wundert mich, ne? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen durchgerutscht. Wir wurden jetzt vom Kompostwerk darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Lücken gibt. Das kommt manchmal vor, dass alles über einen Kamm geschert wird.
Ja.
Das ist vielleicht manchmal so, wenn Leute dran arbeiten, die nicht, weiß ich nicht, ob die alle vom Fach sind. Eigentlich ja, denke okay, ich schon,
ja.
Aber natürlich ist die Düngeverordnung vorrangig ausgerichtet auf den Einsatz der tierischen Düngemittel, der leichtlöslichen Düngemittel, wie eben der Gülle, um da eine Begrenzung herbeizuführen, sodass die Gewässer nicht mehr so stark belastet werden mit Nitrat und die Böden. Das ist auch alles richtig, aber man muss halt auch immer genau hinschauen bei solchen Gesetzeswerken. Und es ist so ja im Moment, dass diese Verordnung eigentlich jetzt schon verabschiedet werden sollte, aber jetzt gibt es noch Einspruch von der EU-Kommission, die dort weitere Forderungen stellt, weil ihr einiges nicht weit genug geht, was dort die Stickstoffreduzierung angeht. Und ja, jetzt ist das Ganze auf den Herbst verschoben, also nochmal eine Chance, was zu erreichen,
okay,
dass wir die Stickstoffbelastung reduzieren, aber trotzdem den wertvollen Humus halt weiter nutzen können aus dem Kompost.
Der ja generell für die ganzen Ziele dieser Düngeverordnung auch unterstützend wäre. Also den Nährstoffaustrag zu minimieren, weil ja das Wasser auch besser gehalten wird und diese ganzen Dinge, ja. Kompost eigentlich der Allrounder im Umweltschutz in der Landwirtschaft.
Ja, also neben den Leguminosen, also den Hülsenfrüchten, die den Stickstoff aus der Luft sammeln, haben wir halt den Kompost, der halt neben der Düngewirkung auch wirklich seine Humuswirkung entfaltet. Das heißt, seine Wirkung im Boden als Futter für die Bodenlebewesen, als Wasserspeicher, als Nährstoffspeicher und als, ja, quasi Substrat, das den Boden festhält.
Ja.
Sehr wichtig.
Okay. Es geht weiter mit unserem Gespräch zum Thema Biotonne und Stickstoffbelastung von Trinkwasser. Inzwischen sind wir aber auch beim Abwasser angelangt, wie ihr gerade gehört habt. Nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich. Also wir hatten ja schon das Thema, dass alles aus der Biotonne theoretisch zu Kompost werden kann und auf den Äckern, also die Landwirtschaft nutzt das dann als Dünger. Was die Landwirtschaft auch als Dünger nutzen könnte, wäre der Klärschlamm, der aus den Klärwerken, also dann nur noch die festen Bestandteile, das Wasser wird ja gereinigt und wieder eingeleitet. Klärschlamm kann auf die Flächen gebracht werden, das ist ja schließlich auch sehr nährstoffreich. Wir sorgen dafür jeden Tag auf der Toilette. Und bisher wurde in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie an ein Drittel, glaube ich, des Klärschlamms oder sogar noch mehr auf die Äcker gebracht, was in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr sein kann, weil ebenfalls wieder Schadstoffgrenzwerte erhöht werden in der Düngeverordnung, über die wir auch die ganze Zeit schon geredet haben.
Ja, also ob es nun in der Düngeverordnung wird, weiß man noch nicht so genau, aber auf alle Fälle steht fest, die Grenzwerte werden sich da wandeln, die Grenzwerte wandeln sich. Und es ist jetzt schon so, dass einige Klärwerke halt die Grenzwerte, die jetzt bestehen, nicht einhalten können und jetzt schon ihren Klärschlamm nicht mehr an die Landwirtschaft abgeben dürfen, sondern der wird dann zur Verbrennung gebracht, beispielsweise hier aus Rostock nach Hamburg gebracht in die Verbrennung. Und
oder nach Köln sogar.
Nach Köln, genau. Ja. In die Verbrennung gebracht und da können diese Nährstoffe nicht mehr genutzt werden und das aufgrund zum Beispiel der Quecksilberbelastung.
Genau, also Quecksilber ist schon ganz schön giftig und es ist schon sinnvoll zu sagen, dass es nicht auf den Acker darf, weil es dann wieder im Nährstoffkreislauf drin wäre und wir essen es wieder und so weiter und so fort und vergiften uns. Gleichzeitig ist aber die Frage, muss das Quecksilber denn da reinkommen in das Abwasser? Wenn man es nicht rauskriegt, kann man verhindern, dass es reinkommt.
Ja, die Frage ist, wo kommt das Quecksilber her? Das versuchen ja die Klärwerke auch rauszufinden und das sind halt, ist im Klärwerk dann nicht mehr feststellbar, woher kommt das Quecksilber, was sie dort haben. Das sind halt einfach auch sehr diffuse Quellen. Gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern haben wir sonst nicht viel Industrie, diffuse Eintragsquellen. Das heißt, hier kommt das Quecksilber auch größtenteils aus der Verbrennung von der Kohle. Beispielsweise hier in Rostock kennt ihr alle das Kohlekraftwerk und dort, ja, aus der Abluft. Mit der Abluft wird halt auch viel Quecksilber in die Luft getragen, was sich dann in der Umwelt ausbreitet, in der Umwelt anreichert, auch in unserer Nahrung anreichert und dann sich auch letzten Endes natürlich wieder im Abwasser wiederfindet.
Und bestimmt aus der Müllverbrennungsanlage kommt auch Quecksilber raus.
Ja,
Also, womit wir dann wieder beim Thema wären, reduziert den Restmüll, indem ihr das in die Biotonne wirft. Genau, und seid gegen Kohlekraft. Wenn ihr wollt zumindest, dass es eine Kreislaufwirtschaft gibt, in der sowohl Biotonnenabfälle als auch Klärwasser, Klärschlammabfälle auf den Acker kommen, um genau eine Kreislaufwirtschaft halt, zu erschaffen, in der auch keine künstlichen Dünger mehr gebraucht werden und auch möglichst wenige tierische Dünger. Weil letztendlich ist ja die Gülle, die aus Schweinemastanlagen und Putenmastanlagen kommt, Protein, also Stickstoff aus Brasilien, von der importierten Soja oder sowas. Und damit entziehen wir da total die Nährstoffe und hier haben wir ein Problem. Ja, ein großes Problem inzwischen.
Ja, also jeder kann selbst natürlich was tun, aber natürlich müssen wir auch Rahmenbedingungen haben, damit die Unternehmen entsprechend umweltfreundlich wirtschaften und weniger Quecksilber ausstoßen. Da sind andere Länder schon viel weiter, beispielsweise die USA, was die Quecksilbergrenzwerte angeht. Da haben wir Grünen gefordert, die Quecksilbergrenzwerte hier in Deutschland auch herabzusetzen, um halt auch weniger Quecksilber dann in der Umwelt zu haben. Im Moment führt da noch kein Weg hin. Wir haben auch hier gesagt, wir müssen das Kohlekraftwerk in Rostock abschalten, längerfristig, um halt dann die Einträge nicht mehr zu haben und dann auch wieder eine bessere Umwelt zu haben mit weniger Quecksilber, weniger Belastung und dafür mehr erneuerbaren Energien.
Das wäre für alle Beteiligten beinahe sinnvoll, außer für die Kohlekraftwerkbetreiber.
Die können ja umsteigen auf die Erneuerbaren, ne? Gerade hier in Rostock. Ja, oder genau. Ne, die Betreiber, die großen Energiekonzerne sehen das ja auch inzwischen. Unserer Meinung nach sind sie viel zu spät eingestiegen und jetzt ist das Jammern groß.
Ja,
groß. Aber so ist das. Okay. Man darf halt keine Chancen verpassen. Man muss immer gucken, wie wirkt sich das Ganze aus? Wie wird es aussehen in 20, 30 Jahren? Die Politik darf nicht nur in Legislaturperioden denken, sondern einfach auch weiter und vorausschauend planen. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo noch sehr viel getan werden muss, um auch einfach mal langfristig Regelungen hinzubekommen und nicht immer nur kurzfristige Scheinlösungen.
Ja, und jetzt zum Beispiel auch mit der Düngeverordnung. Die soll noch verbessert werden, damit also der Kompost, die Kompostdüngung in der Landwirtschaft nicht verhindert werden kann. Wenn ihr außerdem noch mal sehen wollt, wie viehfreie Landwirtschaft genau funktioniert, also wie man düngen kann ohne Tiere, mit eigenem Kompost sogar, könnt ihr zum Ackerfest auf den in Fuldenkoppel gehen, in der Nähe von Dobran. Das ist nämlich eine kleine Ackerfläche von einer Gruppe, die sich selbst organisiert hat. Wie nennt sich das? Ein Kollektiv. Und die wirtschaften da, also die bauen Gemüse an und bis jetzt Roggen. Und zwar nur mit Dünger vom Acker selbst. Und am 2. Juni, Juli stellen sie ihren Acker vor und ihr könnt gerne hinkommen. Es ist ein großes, fröhliches Fest. Und wen das genauer interessiert, der kann ein E-Mail schreiben an ackergruppe@systemausfall.org. Oder bei Kollektiv Neuen Raben im Internet findet man sicherlich auch etwas. Die haben nämlich, also die gibt es schon und die machen Saft. Leckeren Presssaft. Vielleicht sagst du es bei den Veranstaltungen bis nachher nochmal an. Das war jetzt ein bisschen kurz, weil das so dazu passt. Und mit diesem schönen Ausblick auf leckeres Gemüse ohne Gülle. Oder mit der nochmal Erinnerung, ihr könnt euch Kompost kaufen aus Pakentin, beziehungsweise vom Recyclinghof hier in Rostock. Im Moment ist ein großer Haufen Kompost in Tirko für unter 10 Euro für einen Kofferraum voll Kompost. Also, schicke schwarze Erde. Also, ich verabschiede mich schon mal. Ich bin Juliane.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, also Claudia, auch danke, dass du da warst und gerne wieder. Wenn ihr spannende Grüntouren-Themen habt,
dann melden wir uns wieder. Ja, wir haben demnächst auch noch ein paar Veranstaltungen, Grüntouren, Ausflüge in die Region, wo wir Institutionen, Vereine, Verbände, Betriebe kennenlernen wollen. Und jeder Bürger, jede Bürgerin hat die Möglichkeit, doch einfach mal mitzukommen, sich hier anzuschauen, was läuft hier in der Region. Was stemmt die Region hier? Was schafft sie? Wo forscht sie? Vorausschauend. Und schaut einfach mal auf die Seite www.grüne-rostock.de.
Ja, vielen Dank auch von mir an Claudia Schulz von den Grünen. Ihr hört das Umweltkonzentrat. Gleich gibt sie Umweltnachrichten. Und jetzt die Umweltnachrichten. Entscheidung zum Fracking. Am Dienstag hat sich die Große Koalition Berlin auf einen Kompromiss zum unkonventionellen Fracking geeinigt. Fracking für kommerzielle Zwecke soll generell verboten werden. Beim Fracking für wissenschaftliche Zwecke können die Bundesländer selbst über die Genehmigung entscheiden. 2021 soll der Bundestag auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse das Verbot nochmals prüfen. Über das Gesetz zum Fracking soll am Freitag die Entscheidung im Bundestag fallen. Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, sieht in der Einigung einen guten Abschluss einer langen Kontroverse. Die grüne Opposition dagegen bezeichnete den ausgehandelten Kompromiss als Hintertür für den Einstieg in das Fracking-Geschäft. Unkonventionelles Fracking steht seit längerem in der Diskussion. Durch die Einleitung von Chemikalien in tiefere Gesteinsschichten werden Verunreinigungen für das Grundwasser befürchtet. Ebenso könnten Erdbeben dadurch ausgelöst werden. Kritische Aktionäre und Umweltschützer fordern Nichtentlastung. Auf der Aktionärshauptversammlung vom Autobauer Volkswagen soll der Vorstand und Aufsichtsrat nicht entlastet werden. Das fordern kritische Aktionäre und Umweltverbände anlässlich der Hauptversammlung von VW. Diese werfen dem Konzern einen groben Verstoß gegen die Regeln guter Unternehmensführung vor. Die manipulierten Fahrzeuge schädigen Mensch und Umwelt erheblich und verursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten. So der Umweltexperte Hilgenberg vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Ebenso sei die Aufarbeitung des Abgasskandals nur mangelhaft und schleppend. Rechtlich hat eine Nichtentlastung keine Konsequenzen. Es ist in der Regel aber ein Zeichen für fehlendes Vertrauen der Aktionäre in die Manager, was sich wiederum auf Kreditgeber auswirken kann. Wildkatzen auf dem Vormarsch. Wildkatzen sind in Deutschland weiter verbreitet als bislang angenommen. Das haben Forscher der Senckenberg-Gesellschaft herausgefunden. Die scheuen Tiere kämen in weiten Teilen der waldreichen Mittelgebirgsregion nahezu flächendeckend vor, teilte das Forschungsinstitut am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Frühere Untersuchungen waren noch von einem zersplitterteren Siedlungsgebiet ausgegangen. Von der Eifel im Westen bis zum Thüringer Wald im Osten sind demnach alle größeren Waldgebiete von der Wildkatze besiedelt. Ja, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Thema beim Umweltkonzentrat Radio Loro 90,2. Und zwar geht es da um den sogenannten Abgasskandal, welcher Ende letzten Jahres hochgekommen ist durch Volkswagen, die dort rummanipuliert haben bei den Abgaswerten. Um das Thema geht's jetzt und dazu habe ich mich mit Frau Saar von der Deutschen Umwelthilfe unterhalten und wie der aktuelle Stand auch so ist, hört ihr jetzt. Vielleicht können Sie mal kurz unseren Hörern und Hörern beschreiben, was die Deutsche Umwelthilfe konkret macht.
Wir sind ein Umwelt- und Verbraucherschutzverband, eine NGO, und wir befassen uns mit vielen Themen rund um Umwelt, Naturschutz, erneuerbare Energien und im Bereich Verkehr und Luftreinhaltung eben um saubere Luft und haben da viel zu tun mit Emissionen, also Abgasen, die aus dem Straßenverkehr kommen, aber auch aus anderen Quellen, wie zum Beispiel Holzheizungen.
Ja, in diesem Jahr ist ja der Abgasskandal vor allem durch VW in den Medien aufgekommen. Was ist da konkret passiert?
VW hat den amerikanischen Behörden gegenüber zugegeben, dass sie illegale sogenannte Abschalteinrichtungen verwenden. Das bedeutet, dass die Vorrichtungen, die für die Abgasreinigung im Dieselfahrzeug vorgesehen sind, abgeschaltet werden unter bestimmten Bedingungen. Im Falle von VW unter Bedingungen, die außerhalb des Zulassungsverfahrens liegen. Das heißt, das Fahrzeug wird getestet, da ist es sauber. Wenn es auf der Straße unterwegs ist, ist es nicht mehr sauber, weil die Abgase nicht ordentlich gereinigt werden. Das betrifft inzwischen auch andere Hersteller. Verschiedene Untersuchungen, darunter auch unsere eigenen Untersuchungen, haben ergeben, dass auch andere Hersteller diese Abschalteinrichtungen verwenden, nach ganz unterschiedlichen Kriterien. Und das bedeutet, dass auch die Dieselfahrzeuge anderer Hersteller im realen Betrieb, also im Betrieb auf der Straße, nicht sauber sind, sondern hohe Abgase ausstoßen, insbesondere Stickoxid, darum geht es hier in erster Linie.
Kann man denn sagen, dass die gesamte Automobilbranche, also alle Hersteller von dieser Problematik betroffen sind?
Ja, es sind alle Hersteller betroffen, die Diesel-Pkw herstellen. Wir selber, aber auch das Kraftfahrtbundesamt hat ja Fahrzeuge von unterschiedlichen Herstellern untersucht. Und bei allen Herstellern sind auffällige Fahrzeuge gefunden worden. Das heißt, das geht durch die gesamte Branche.
Welche Auswirkungen hat das denn generell auf die Automobilbranche?
Ich denke, das bedeutet in erster Linie einen Vertrauensverlust für die Automobilbranche. Insbesondere in Deutschland spielt der Diesel ja eine große Rolle. Die Hersteller setzen nach wie vor sehr auf den Diesel. Und viele Kunden kaufen ein solches Fahrzeug, weil sie denken, es ist sparsam im Verbrauch. Und wenn Sie den Werbeaussagen der Hersteller glauben, gehen Sie auch davon aus, dass die Fahrzeuge sauber sind, also dass die Technologie, für die Sie ja dann auch bezahlt haben, funktioniert.
Ja, was meines Erachtens ziemlich wenig in den Medien diskutiert wurde und was auch zu gar keinem großartigen Aufschrei geführt hat, auch in der Bevölkerung, sind ja die gesundheitlichen Auswirkungen, über die man wenig hört. Wie sieht es denn da konkret aus?
Die hohen Abgase tragen ganz wesentlich dazu bei, dass in vielen Städten in Deutschland, aber auch anderswo in Europa, die geltenden Grenzwerte für die Luftqualität überschritten werden. Das sind Grenzwerte für Stickstoffdioxid. Das ist ein gesundheitsschädliches Gas. Ich stimme Ihnen zu, das wird immer noch zu wenig beachtet. Auch in der Politik fällt das bei der Abwägung leider immer wieder herunter. Das liegt vielleicht daran, dass sich jetzt von Seiten der Verbraucher sozusagen es ihnen schwerfällt, sich da entsprechend zu organisieren und gebündelt ihren Unmut dazu zu äußern. Wir haben ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es mit extremen gesundheitlichen Belastungen verbunden ist. Die europäischen Umweltbehörden haben Ende letzten Jahres eine Zahl veröffentlicht, nach der in Deutschland alleine aufgrund dieses Schadstoffes in jedem Jahr mehr als 10.000 vorzeitige Todesfälle zu beklagen sind.
Welche Forderungen lässt sich dann aufgrund dieser Tatsachen an die Politik ableiten? Haben die auch aus Ihrer Sicht vielleicht versagt?
Wir fordern ja schon seit vielen Jahren von der Politik, dass sie unseren Hinweisen und den Hinweisen anderer Akteure nachgehen. Wir haben schon frühzeitig darauf hingewiesen, dass es diese hohen Abweichungen gibt von den geltenden Grenzwerten und zu welchen Auswirkungen das führt. Jetzt ist die Politik natürlich gefragt, zum einen für die Zukunft bessere rechtliche Vorgaben zu setzen, bessere Kontrollinstanzen zu etablieren und diese Kontrollen dann auch tatsächlich durchzuführen. Aber ganz wichtig ist auch, dass auch für die Fahrzeuge im Bestand eine Regelung gefunden wird. Es kann nicht sein, dass man sich jetzt nur darauf konzentriert, was man in Zukunft besser machen will und dabei außer Acht lässt, dass viele Millionen Fahrzeuge auf unseren Straßen unterwegs sind, die eben diese hohen Emissionen haben und die auch in den nächsten Jahren die Luft in unseren Städten verpesten werden, wenn die Politik dafür nicht Sorge trägt, dass diese Fahrzeuge entweder repariert werden oder von den Straßen verschwinden.
Ja, was macht eigentlich aktuell die Politik bei diesem Thema?
Der Bundesverkehrsminister hat ja eine Untersuchungskommission eingerichtet. Diese Kommission hat unterschiedliche Fahrzeuge testen lassen und die Ergebnisse Ende April zumindest teilweise veröffentlicht. Da kommt man zu dem Schluss, dass der überwiegende Teil der Fahrzeuge nicht die gleiche Software verwendet, wie das bei VW der Fall ist. Und deswegen wird das dort aus unserer Sicht falsch, aber von Seiten des Verkehrsministeriums als legal betrachtet, sodass es nun einen freiwilligen Rückruf für diese Fahrzeuge gibt. Die Hersteller nennen das Serviceaktion. Das wird dann den Kunden angeboten als freiwillige Maßnahme, was nach unserer Einschätzung keine Auswirkungen haben wird. Dadurch wird keines der betroffenen Fahrzeuge sauberer werden. Und es stellt sich natürlich die Frage, was ist mit den vielen Fahrzeugen, die nicht getestet wurden, die trotzdem ja potenziell auch zu der Belastung beitragen. Von daher ist das, was die Politik bislang macht, noch nicht ausreichend.
Was würden Sie denn konkret vorschlagen an Lösungsansätzen als Deutsche Umwelthilfe?
Zunächst einmal, was den Bestand betrifft, muss sichergestellt werden, dass weitere Messungen unternommen werden und dass die Fahrzeuge, die auffällig sind, von den Herstellern repariert werden. Also dass entweder die Software entsprechend geändert wird oder auch zusätzliche Abgasreinigungssysteme installiert werden in diese Fahrzeuge. Das ist natürlich eine Leistung, die der Hersteller tragen muss, auch finanziell. Es kann nicht sein, dass der Kunde das jetzt ausbaden muss. Zum anderen geht es darum, natürlich auch für die Zukunft auch in Zulassungsverfahren bessere Testmöglichkeiten, bessere Kontrollmöglichkeiten einzurichten. Es ist wichtig, dass auch noch zu den Institutionen, die jetzt schon eingebunden sind in diese Zulassungsverfahren, Kraftfahrtbundesamt, die Prüfstellen und so weiter, eine weitere unabhängige Institution dazukommt, die eben diese Messungen durchführt und die Ergebnisse der Messungen unmittelbar veröffentlicht, sodass auch dritte Institutionen, wir oder auch der ADAC oder sonst wer, diese Messergebnisse überprüfen können. In den USA sind ja diese Verstöße mit hohen Sanktionen verbunden. Das heißt, die Hersteller müssen empfindliche Geldstrafen bezahlen. Diese Regelung gibt es in Deutschland nicht. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, dass sich mehrere Verbraucher zusammentun und gemeinsam rechtliche Schritte einleiten, anders als in den USA. Das sind auch noch zwei ganz wesentliche Forderungen, die wir natürlich in unserem System auch verankern müssen.
Ja, und sagen Sie, es gibt ja diese hohen Abgasanforderungen, auch speziell in den USA. Ist das denn technisch überhaupt umsetzbar?
Ja, das ist natürlich nicht ganz trivial. Das verlangt schon hohe Ingenieursleistungen, aber diese Leistungen sind bereits getätigt worden. Also es gibt ja auch Fahrzeuge, die Prüfungen bestehen, auch Messungen im realen Betrieb. Auf der Straße können sie diese Messungen durchführen. Und sowohl in den USA mit den strengeren Grenzwerten als auch bei uns gibt es auch immer wieder Fahrzeuge, die also allen Anforderungen genügen. Deswegen ist unsere Forderung umso begründeter, dass wir sagen, wir wollen nichts, was erst noch entwickelt oder erfunden werden muss, sondern wir wollen etwas serienmäßig verbaut haben in Fahrzeugen, was es schon gibt. Und das kann natürlich dazu führen, dass es eben auch mit, weil es so komplex ist, auch mit Kosten verbunden, dass sich das unter Umständen künftig nur noch für die Fahrzeuge lohnt, die vielleicht ein bisschen größer sind und ohnehin etwas hochwertiger im Preis und dass es für kleinere Fahrzeuge sich nicht mehr lohnt für den Hersteller, weil der Kunde dann auf ein vergleichsweise billigeres Auto mit Benzinantrieb zurückgreifen würde. Aber das wäre ja auch eine Option, die zur Verfügung steht.
Ja, da müssten die Unternehmen nochmal ihre Produktpolitik überdenken. Wenn Menschen jetzt schon so ein Auto gekauft haben, halt so ein mein Ding VW Diesel, was würden Sie diesen Menschen raten?
Wenn Ihr Fahrzeug von diesem VW-Rückruf betroffen ist, dann haben Sie ja zumindest eine etwas bessere rechtliche Ausgangssituation, weil der Hersteller eben verpflichtet ist, diese Maßnahme durchzuführen. Sie sind selber auf der anderen Seite auch verpflichtet, Ihr Fahrzeug dem Hersteller zur Verfügung also, oder das in die Werkstatt zu bringen und diese Maßnahme durchführen zu lassen. Es haben sich inzwischen einige Verbraucher dazu entschieden, Rechtsmittel einzulegen. Einige hatten damit auch Erfolg und konnten ihr Fahrzeug zurückgeben. Ich würde vielleicht jetzt empfehlen, im Netz danach zu suchen, ob es dazu Erfahrungsberichte gibt. Wie gesagt, die rechtlichen Möglichkeiten für den Verbraucher sind leider sehr eingeschränkt. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, kann sich sicherlich überlegen, ob er auch rechtliche Schritte einleitet.
Na, jetzt noch eine abschließende Frage. Wenn ich jetzt gerade vor der Entscheidung stehe, mir ein Auto kaufen zu wollen, was würden Sie diesen Leuten raten? Was kann man denn kaufen noch?
Also ich würde ehrlich gesagt im Moment keinen Diesel kaufen. Auch der ADAC rät davon ab, einen Diesel zu kaufen, so lange bis die Hersteller offiziell bestätigt haben, dass dieses Fahrzeug auch im Straßentest die Abgaswerte einhält. Es ist damit zu rechnen, dass es in absehbarer Zeit Auflagen geben wird, was die Zugangsmöglichkeiten für Dieselfahrzeuge in hochbelastete Innenstadtbereiche betrifft. Also eine Weiterentwicklung der Umweltzone, wenn Sie so wollen, speziell auf den Diesel ausgerichtet. Von daher würde ich mich, wenn ich jetzt ein Auto kaufen müsste, für einen anderen Antrieb entscheiden. Ein Benziner, ein Gasauto. Ja, sowas.
Ja, soweit Frau Saar von der Deutschen Umwelthilfe zum Thema Abgasskandal. Ihr habt es gehört, am besten gar nicht Auto fahren, sondern Fahrrad fahren, ist meine Meinung, oder öffentliche Verkehrsmittel, wenn es nicht anders geht. Ja, ich glaube, da gilt es noch vieles aufzuarbeiten.